Ich möchte gerne mit euch heute ein Thema anschauen, was mich immer wieder sehr herausfordert. Der Titel, ich möchte es mal so überschreiben, der Titel der Predigt lautet: Drei Prinzipien des Feindes, um dich zu Fall zu bringen. Drei Prinzipien des Feindes, um dich zu Fall zu bringen. Und ich möchte lesen das 13. Kapitel aus dem ersten Buch der Könige. Es ist ein bisschen länger, das Kapitel. Ich möchte es trotzdem in der Gänze lesen, weil alles zusammengehört. Es ist ein Zusammenhang. Und es ist eine Geschichte, eine Begebenheit, die wir uns lesen, die wir uns anschauen, über die wir uns Gedanken machen, die mich sehr herausfordert, vielleicht dich auch. Und deswegen dürfen wir gespannt sein, was der Herr uns sagen möchte heute Nachmittag. Ihr werdet diesen Text auch gleich hier an der Wand mitsehen. Ich lese ihn aus der Elberfelder. Es wird in der Schlachter 2000 hier erscheinen, an der Wand. 1. Könige 13. Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, als Jeromeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, ein Sohn wird im Haus Davids geboren werden, sein Name ist Josia. Der wird auf dir die Höhenpriester schlachten, die auf dir räuchern, und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Und er gab an jenem Tag ein Wunderzeichen und sagte: Dies ist das Wunderzeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird zerbersten, und die Fettasche, die darauf ist, wird verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, dass er gegen den Altar in Bethel ausgerufen hatte, da streckte Jerobeam vom Altar herab seine Hand aus und sagte: Packt ihn! Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar zerbarst, und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet, nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes auf das Wort des Herrn hingegeben hatte. Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes: Besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher. Und der König redete zu dem Mann Gottes: Komm mit mir ins Haus und stärke dich, und ich will dir ein Geschenk geben. Der Mann Gottes aber sagte zum König: Selbst wenn du mir die Hälfte deines Hauses gäbest, so würde ich nicht mit dir hineingehen. Ich werde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken. Denn so ist es mir durch das Wort des Herrn befohlen worden: Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken, und du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren, den du hingegangen bist. So ging er auf einem anderen Weg fort und kehrte nicht auf dem Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Ein alter Prophet wohnte in Bethel, und seine Söhne kamen und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes an dem Tag in Bethel getan hatte. Die Worte, die er zum König geredet hatte, die erzählten sie ihrem Vater. Da sagte ihr Vater zu ihnen: Welchen Weg ist er gegangen? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gegangen war, der aus Juda gekommen war. Da sagte er zu seinen Söhnen: Sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihm den Esel, und er bestieg ihn. Und er folgte dem Mann Gottes, und er fand ihn unter der Terebinte sitzen. Und er sagte zu ihm: Bist du der Mann Gottes, der aus Juda gekommen ist? Und er sagte: Ich bin es. Da sagte er zu ihm: Komm mit mir in mein Haus und iss Brot. Er aber sagte: Ich kann nicht mit dir umkehren, um mit dir hineinzugehen, und an diesem Ort werde ich kein Brot essen und kein Wasser mit dir trinken. Denn durch das Wort des Herrn ist ein Befehl an mich ergangen: Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken. Du sollst nicht wieder auf dem Weg zurückgehen, auf dem du hingegangen bist. Da sagte er zu ihm: Auch ich bin ein Prophet wie du, und ein Engel hat zu mir geredet durch das Wort des Herrn und gesagt: Bring ihn mit dir in dein Haus zurück, dass er Brot esse und Wasser trinke. Er belog ihn aber. Da kehrte er mit ihm zurück und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser. Und es geschah, während sie noch zu Tisch saßen, da geschah das Wort des Herrn zu dem Propheten, der ihn zurückgebracht hatte. Und er rief dem Mann Gottes, der aus Juda gekommen war, zu: So spricht der Herr: dafür, dass du gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen bist und das Gebot, das der Herr, dein Gott, dir geboten hat, nicht beachtet hast und umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast. An dem Ort, von dem er zu dir geredet hat, iss kein Brot und trinke kein Wasser. Darum soll deine Leiche nicht in das Grab deiner Väter kommen. Und es geschah, nachdem er Brot gegessen und nachdem er getrunken hatte, da sattelte man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgebracht hatte, und er zog fort. Da fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. Und seine Leiche blieb hingestreckt auf dem Weg liegen. Und der Esel stand daneben und der Löwe stand neben der Leiche. Und siehe, da kamen Männer vorbei und sahen die Leiche auf dem Weg hingestreckt liegen und den Löwen neben der Leiche stehen. Und sie kamen und sagten es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. Und als nun der Prophet, der ihn von dem Weg zurückgeführt hatte, das hörte, sagte er, das ist der Mann Gottes, der gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen ist. Darum hat der Herr ihn dem Löwen preisgegeben. Der hat ihn zerrissen und getötet, nach dem Wort des Herrn, das er zu ihm geredet hat. Und er redete zu seinen Söhnen und sagte, sattelt mir den Esel. Und sie sattelten ihn. Und er ging hin und fand seine Leiche auf dem Weg hingestreckt liegen und den Esel und die Löwen neben der Leiche stehen. Der Löwe hatte die Leiche nicht gefressen und den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet die Leiche des Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und brachte ihn zurück. Und er kam in die Stadt des alten Propheten, um ihn die Totenklage zu halten und ihn zu begraben. Und er legte seine Leiche in sein eigenes Grab und man hielt die Totenklage über ihn. Ach, mein Bruder! Und es geschah, nachdem er ihn begraben hatte, sagte er zu seinen Söhnen, wenn ich gestorben bin, dann begrabt mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist. Neben seine Gebeine liegt meine Gebeine. Denn das Wort wird ganz gewiss geschehen, dass er auf das Wort des Herrn hinausgerufen hat, gegen den Altar, der in Bethel ist, und gegen alle Höhenheiligtümer, die in den Städten Samarias sind. Und nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam von seinem bösen Weg nicht um, sondern machte weiter, Leute aus dem gesamten Volk zu Höhenpriestern. Wer Lust hatte, den weihte er, dass er ein Priester der Höhen wurde. Und diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlass, es auszutilgen und zur Vernichtung, zum Vernichten von der Oberfläche der Erde hinweg. Okay. Jetzt mal durchatmen kurz. 34 Verse. Ich weiß, es ist immer nicht so einfach, wenn man so ein langes Kapitel liest, aber es ist wichtig in dem Moment, weil wir uns diesen ganzen Zusammenhang anschauen möchten, wollen, weil das alles zusammengehört und weil wir letztendlich auch ein Gesamtbild, eine Gesamtschau haben möchten von diesem Inhalt, von dem es hier geht. Ich gehe davon aus, oder ich gehe mal davon aus, dass ihr diese Begebenheit mehr oder weniger schon mal gehört habt, kennt, schon mal gelesen habt, vielleicht auch so manche Predigt, Gottesdienst darüber gehört habt. Es ist eine für mich sehr unerhörte Geschichte, wenn man das liest. Ich möchte auch gleich erklären, warum. Aber ich möchte den Titel nochmal nennen. Es geht also heute um drei Prinzipien des Feindes, wie er mich oder dich zu Fall bringen möchte. Und diese drei Prinzipien, die wollen wir jetzt mal rausarbeiten aus dieser Geschichte des Alten Testamentes, aus dem ersten Buch der Könige. Ich möchte mal kurz was zum Zusammenhang sagen, bevor wir dann in dieses Kapitel einsteigen. Es ist unschwer zu erkennen, worum es hier geht. Es geht also wieder mal um Götzendienst in Israel. Wenn wir uns die Geschichte anschauen des Volkes Israel, des Volkes Gottes, der Juden im Alten Testament, dann sehen wir eine Geschichte, die geht immer hoch und runter. Man hat manchmal den Eindruck, sie ist mehr unten als oben. Aber aus der Perspektive rückwärts jetzt können wir sehen, es geht immer hoch und runter. Es gab Erweckungszeiten. Dann dauerte es gar nicht lange, vielleicht eine Generation, maximal zwei Generationen, dann ging das wieder nach unten, ging es wieder in den Götzendienst. Und dann erweckte Gott sich wieder neu, von neuem einen König, der ihm fürchtete, der das tat, was Gott wollte und der das Volk wieder in die Nähe Gottes brachte. Das ist die Aufgabe des Königs und der Propheten im Alten Testament gewesen, das Volk dem Herrn entgegenzuführen. Nicht von ihm weg, sondern ihm entgegen. Das ist das gleiche Prinzip, was auch heute noch gilt. Alle, die die Verantwortung haben in einer Gemeinde, haben die oberste Aufgabe, das Volk Gottes, was zu dieser Gemeinschaft dazugehört, immer in die Gegenwart Gottes zu führen, niemals davon weg. Und dieser falsche Gottesdienst, der hat sich jetzt hier eingebürgert im Volk Israel. Und zwar ist das durch Jerobeam gekommen. Durch Jerobeams falschen Gottesdienst, den er eingeführt hat, hat sich das Volk gespalten in ein Nordreich und in ein Südreich. Und die Folge war, das Volk war zersplittert. Und hier könnten wir schon eigentlich sofort die erste Anwendung ziehen für unsere Zeit. Auch heute ist das Volk Gottes sehr zersplittert. Es gibt so viele Gruppierungen, so viele Benennungen, aber eigentlich gibt es nur ein Volk. Es gibt eigentlich nur ein einziges Volk Gottes, egal wie sie heißen, und jeder gehört dazu, der eine Wiedergeburt aus Jesus Christus oder in Jesus Christus erfahren hat. Egal wo er ist, egal in welcher Benennung er sich aufhält, wenn er eine Wiedergeburt durch Jesus Christus erfahren hat, wenn er am Kreuz von Golgatha gewesen ist und erkannt hat, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist und ich ohne ihn verloren bin, und er kehrt um, er tut Buße und er folgt seit diesem Zeitpunkt Jesus nach, ist er ein Kind Gottes geworden und gehört zur Gemeinde dazu, zur weltweiten, universellen Gemeinde Jesu. Und das wollen wir uns auch zurufen als erstes, ja? Es gibt viele Benennungen und ich weiß, es gibt auch viele Schwierigkeiten unter den Benennungen, weil manche es eben so machen oder manche es eben so machen. Das ist nicht das Problem, solange es von der Bibel her begründet ist. Schwierig wird es immer dann, wenn man sich von der Bibel wegbewegt. Wenn man Dinge tut, die nicht mit der Bibel konform sind. Und das ist eben auch ein wesentlicher Grund, warum es heute so viele verschiedene Benennungen gibt, wo wir sagen müssen, da können wir nicht so mit denen zusammenarbeiten, weil sie eben Dinge tun, die von der Bibel her, wo wir sagen, das geht so nicht. Das geht nicht, weil das die Bibel so nicht sagt und weil die Bibel es eben anders meint. Und so ähnlich war es auch hier gewesen. Das Volk wurde in einen falschen Gottesdienst geführt. Die Folge war, dass es sich trennte, dass es auseinanderging, dass es viele, viele gottesfürchtige Israeliten noch gab, die Gott anbeteten, so wie er es wollte, nach dem Alten Testament damals, Neue lag ja noch nicht vor, und haben Gott gedient, haben Gott zur Ehre gelebt. Und genauso ist es heute. Gott hat sich immer einen Überrest übrig gelassen, der ihm in Wahrheit nachfolgen möchte, die ihre, ich sag's mal mit den Worten des der Königebücher, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben, sondern die ihm treu nachfolgen wollen, koste es, was es wolle, auch wenn es schwer ist. Und diese alle, die das wollen, die gehören zur Gemeinde Gottes dazu und mit denen dürfen wir Gemeinschaft haben, mit denen dürfen wir zusammen sein, dürfen Bibel lesen, dürfen beten, dürfen das Mahl feiern und so weiter, dürfen einfach Gemeinschaft mit denen haben. Und hier war es so gewesen, dass Jerobeam jetzt eben wirklich diesen falschen Gottesdienst angefangen hat. Es lohnt sich einmal allein über diesen Fakt nachzudenken, dass ein König überhaupt nicht das Recht hatte, auf dem Altar zu stehen und zu opfern. Das mussten die Priester tun. Das durfte der König nicht tun. Er hat also einen eigenmächtigen Gottesdienst begonnen, dieser Mann. Wir merken gleich am Anfang dieses Abschnitts, dass das Gott nicht gefallen kann. Wenn man eigenmächtig, eigensinnigen Gottesdienst beginnt, also es so macht, wie man es selbst für richtig hält, anstatt wie es die Bibel sagt, dann hat Gott daran keinen Gefallen. Da gibt es viele Beispiele, die sozusagen dieses fremde Feuer auf dem Altar eben da auch kritisieren und wo Gott dann auch Gericht schicken musste. Und wir befinden uns jetzt in einer Phase des Volkes, wo es nach unten ging, wo es eigentlich schon unten in so einer Talebene war und wo es irgendwann dann erst wieder nach oben ging, nachdem dann andere Könige an die Macht kamen. Darum geht es heute aber nicht. Ja, also es ist sehr interessant, einfach die Geschichte sich mal anzuschauen und so eine Kurve auf dem Blatt zu malen. Ich möchte es gerne mal empfehlen, macht das mal. Schaut euch die ganzen Könige mal an und dann zeichnet mal so einen Zeitstrahl und dann, wie es geistlich nach oben geht und wie es nach unten geht. Das ist eigentlich fast immer so und so, also wellenförmig. Und es spiegelt eigentlich genau das wider, was wir auch in unserer Zeit finden. So, dann hat dieser Jerobeam jetzt also eine ganze Menge Leute angestellt. Wir haben das am Ende des Abschnitts gelesen. Die Lust hatten, die machte er zu Höhenpriestern. Ja, die einfach, die, mal so mit der Sprache des heutigen, sagen wir mal, in Deutsch zu sagen, die Bock hatten, ja, die machten das. Nicht die, die Gott berufen hat. Nicht die, die Gott ausgesondert hat. Nicht die, die diesen heiligen Ruf von Gott erhalten haben. Wir wissen ja, dass in dieser Priesterriege damals Voraussetzungen gegolten haben, wer das machen durfte, zu welcher Familie man gehören musste und so weiter und so weiter. Nein, das war nicht mehr die Voraussetzung, sondern jetzt konnte jeder, der lustig war, konnte das auf seine Art machen, wie er wollte. Und hier merken wir schon, dass das ist auch eine Tendenz in unserer Zeit. Das merken wir ganz stark, auch in unserer Zeit, eine Tendenz, zunächst, wer will, kann, egal ob er den Ruf Gottes hat oder nicht. Und das Zweite ist, so wie er möchte, kann er das gerne machen, egal wie es in der Bibel steht. Man nennt das heute religiöse Freiheit oder auch ja vielleicht einfach eine andere Art des Frömmigkeitsstils. Das klingt sehr fromm, ja, aber wenn es neben der Bibel ist, wenn es Dinge einfach sind, die Bibel nicht sagt, dann ist es einfach nicht richtig. Und wir leben einfach in einer Zeit, die sehr ähnlich ist der damaligen, in einer Zeit der Beliebigkeit. Und deswegen möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir fest an der Schrift bleiben, fest an der Heiligen Schrift, fest an der Bibel. Sie hat immer recht. Egal, was die Mast sagt, die Bibel hat immer recht. Und wenn 10.000 Leute zu dir sagen, das ist so, und du sagst, in der Bibel steht es aber so, dann hast du recht, okay? Also halte das fest. Halte dich an die Heilige Schrift, sie hat immer recht, auch wenn die Masse das Gegenteil sagt. Und es ist auch so, dass die, sag mal, die bibeltreuen Christen, sie werden weniger werden. Das muss uns aber nicht wundern. Aber wir dürfen das wissen und dürfen uns deshalb umso mehr am Herrn festhalten. Aber auch beten, dass der Herr Erweckung schenkt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wie wir es in den Eingangsworten, in diesem wunderbaren Vers im Epheserbrief gelesen haben, dass sie eben auch diese Mitbürger im Himmel werden. Nicht nur Besucher, die dann rein und raus mal schlüpfen ins Gemeindehaus, sondern wirklich dazugehören, bekehrt sind, wiedergeboren sind, Mitarbeiter sind und wirklich ganze Sache mit Jesus machen. Das wünschen wir uns alle. So, und jetzt haben wir hier eine Bezeichnung eines Mannes, also wir haben drei Akteure in diesem Abschnitt. Wir haben den Jerobeam, wir haben den sogenannten Mann Gottes, der ganz paar Mal so benannt wird mit Mann Gottes. Und wir haben einen Propheten, der sich im Nordreich aufgehalten hat, wo wir aber sehen, das war irgendjemand, der war nicht ganz so bei der Sache. Das war so fast so ein Prophet, ich sag's mal, im Ruhestand, ohne da irgendjemandem zu nahe zu treten zu wollen. Ich meine das auf geistlicher Ebene, ja? Ein Prophet im Ruhestand, der so sich zurückgezogen hat und der so, ich sag noch ein bisschen mehr dann später dazu, der so mitschwamm mit dem ganzen Götzendienst im Nordreich unter Jerobeam. Und da haben wir jetzt die Szene, dass also in den ersten Versen, ab Vers 1 bis 3, dass der König Jerobeam also hier seinen falschen, eigensinnigen Götzendienst praktizierte. Und Gott hat darüber nicht hinweggesehen, genauso wie er auch heute nicht hinwegsieht über Sünde. Er hat das gesehen, er hat es registriert und er schickt einen Mann aus Juda, aus dem Südreich. Israel war geteilt in Nordreich und Südreich durch den Götzendienst. Ging ein Riss durch das ganze Volk. Und das Nordreich, die machten ihren Gottesdienst, und das Südreich, die machten ihren Gottesdienst. Beide haben sie sehr oft falschen Gottesdienst gemacht. Dann hat es wieder gewechselt, die Könige haben gewechselt, es kam wieder Erweckung. Dann hat das Nordreich wieder, war Gott gehorsam, das Südreich wieder nicht, dann wieder umgedreht und so weiter und so weiter. Hier in dem Moment war es so, dass das Nordreich im Götzendienst, im absoluten Götzendienst drin war. Und Gott jemanden schickte aus dem Südreich. Das heißt, mal so ein bisschen auf die heutige Zeit übertragen, es musste sich jemand einen Esel satteln, ist ja nicht in die heutige Zeit, na gut, es musste sich jemand einen Esel satteln und oder ist er zu Fuß gegangen und machte sich auf eine lange Reise in den Norden. Und hier habe ich mir als erstes gefragt, warum schickt Gott jemand aus dem Südreich, gab es im Nordreich keinen gottesfürchtigen Propheten mehr? Offensichtlich nicht. Wir lesen von diesem anderen Propheten, der im Ruhestand war, dass er nichts unternahm. Zumindest lesen wir an keiner Stelle davon. Er muss es ja mitbekommen haben, was hier los gewesen ist, aus geistlicher Sicht, was Jerobeam gemacht hat mit diesem falschen Gottesdienst. Hat er es nicht gesehen? Hat er es nicht mitbekommen? Hat er die Augen verschlossen? Wollte er es nicht sehen? War er schon so abgestumpft? Hat jemand von euch das Buch von Francis Schaeffer gelesen oder zumindest zu Hause die große Anpassung? Das ist ein ganz aktuelles Buch. Francis Schaeffer, es gibt auch wieder ganz aktuell aufgelegt vom CLV Verlag, es lohnt sich zu bestellen. Die große Anpassung. Da geht es darum, dass wenn man nicht nah an der Bibel bleibt, wenn man nicht im Wort Gottes lebt und wenn man nicht nach dem Wort Gottes lebt, dann wird man sich an die Maßstäbe dieser Welt anpassen. Man wird anfangen, sich anzupassen. Man wird Dinge sehen, man wird sie beobachten, man wird sie registrieren, man wird sagen, das ist nicht nach der Heiligen Schrift. Aber, naja gut, ich sag mal lieber nichts. In dem Moment fängst du an, dich anzupassen. Wenn du schweigst, fängst du an, dich anzupassen. Wenn du die Dinge siehst und du sagst nichts dazu, fängst du an, dich anzupassen, so schreibt es Francis Schaeffer. Und die Folge ist, wenn du dich anpasst, wenn ich mich anpasse, du wirst dich noch mehr anpassen. Und wenn du dich noch mehr anpasst, wirst du dich immer weiter anpassen, bis ich es nicht mehr merke. Und das ist das Problem unserer Zeit. Das ist ein Riesenproblem unserer Zeit, diese große Anpassung. Ich weiß nicht, wann Schaeffer das geschrieben hat. Das in den 70er oder 80er war, es ist jedenfalls ein prophetisches Wort, kann man fast sagen. Und genau das sehen wir auch in der heutigen Zeit. Es gibt eine Sache, die unser Feind einredet. Das ist eine Lüge, die finden wir jetzt nicht unbedingt in diesem Text, aber die möchte ich mit nennen in diesem Zusammenhang, den ich gerade erwähnt habe, mit der Anpassung. Und diese Lüge lautet, du kannst so lange schweigen, solange dich das alles nichts angeht. Das ist eine ganz große Lüge des Feindes. Der Feind möchte nicht, dass wir Salz sind, dass wir Licht sind, dass wir unseren Mund öffnen, wenn wir Unrecht sehen. Dass wenn wir die ganzen Dinge auch in unserer Gesellschaft beobachten, in welche Richtung das ganze Schiff da unterwegs ist, in welchem Fahrwasser wir uns befinden. Er möchte nicht, solange uns es nichts angeht, möchte er nicht, dass wir dazu was sagen. Wir haben ja unsere Ruhe. Und vielleicht war dieser Prophet im Nordreich genau dieser Lüge aufgesessen. Geht mich alles nichts an, ich habe meine Ruhe, ich bin im Ruhestand, ich genieße vielleicht hier mein letztes Drittel oder mein letztes Viertel in meinem Leben und es geht mich eigentlich nichts an. Ich muss ja nicht dabei sein bei diesem Götzendienst, den der Jerobeam da macht. Ich bleibe in meinen vier Wänden und ich bin einfach still. Und in dem Moment fängt er an, sich anzupassen und es wird immer mehr. Er wird einfach nichts mehr sagen zu dem Ganzen. Und irgendwann lebt man so angepasst, dass man es selber auch gar nicht mehr merkt, was schief läuft. Das ist eine ganz große Gefahr der Anpassung. Und deswegen wollen wir den Anfängen wehren und wollen auch mutig unseren Mund aufmachen, wenn wir Unrecht sehen in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft, in den Schulen, in den Ausbildungsstätten. Wenn wir einfach merken, da werden Dinge gesagt, wo du am Frühstückstisch eben nicht einfach schweigen kannst dazu und dich anpasst, weil du schweigst und sagst, ja, das geht mich jetzt nichts an, sondern wo der Herr möchte, dass du deinen Mund öffnest. Das hat der Mann aus Juda gemacht. Er ging, er ließ sich senden. Er wusste sehr wohl, in was für einer großen Gefahr er stand. In dieser Gefahr werde ich oder du voraussichtlich erstmal nicht kommen. Nämlich, dass du einen Kopf kürzer gemacht wirst, wenn du einem König begegnest und ihm sagst, das, was du tust, ist Götzendienst. Der Jerobeam, hat er ja vorgehabt, ja? Wir haben das hier gelesen. Packt diesen Mann! Ohne Wenn und Aber. Schnappt ihn euch! Fesselt ihn oder was auch immer, führt ihn ab. Und das kann nicht sein, dass der hier gegen einen König aufsteht und dem sagen will, was der zu tun und zu lassen hat. Also das normale Prozedere war gewesen, dass dieser Mann aus Juda, dieser Mann Gottes, von dem wir übrigens keinen Namen lesen, nur Mann Gottes, und das ist eine Bezeichnung genug, das sagt genug aus über diesen Mann, dass dieser Mann trotzdem ging und sich in Lebensgefahr begab und dass er hier wusste, auf was er sich eingelassen hat. Und dass der Jerobeam, dass der von seinem natürlichen Recht, das er als König hatte, hier Gebrauch machen wollte und wollte diesen Mann den Gar ausmachen. Und das, obwohl er diese Wunder gesehen hat. Ja, es würde sich lohnen, darüber nachzudenken, dieses Wunderzeichen in Vers 3, dass der Altar zerbersten wird. Was ist der Altar? Es ist der Ort, wo geopfert wird. Also sinnbildlich auch, wo man die Dinge Gott gibt, weit hingibt, opfert. Deswegen Opferaltar. Und die Fettasche wird verschüttet werden. Das Fett war damals, heute ist es ja nicht mehr so, war damals das Wertvollste des Fleisches. Heute ist es eher andersrum. Heute ist das Magere das, was diejenigen, die Fleisch essen, unter uns bevorzugen, denke ich mir mal. Oder auch nicht. Jedenfalls ist das heute nicht mehr so. Damals war das Fett wirklich das Wertvollste, das Kostbarste. Es wurde auf dem Opferaltar, auf dem Brandopferaltar, völlig im Brand aufgegangen oder ist aufgegangen, ist der ganze Rauch ist aufgestiegen als ein Sinnbild des Opferns, der Hingabe an den lebendigen Gott. Und wenn Gott sagt, dieser Altar wird zerbrechen und die Asche darauf wird verschüttet, dann sagt er damit, ich nehme dieses Opfer nicht an. Ich nehme es nicht. Weil das, was du tust, Jerobeam, ist nicht das, was mir gefällt. Es ist nicht das, was ich angeordnet habe, wie Gottesdienst gefeiert werden soll. Dieses Wunderzeichen sah er auch, dieser König, aber er ignorierte es. Und das ist ganz gefährlich. Das ist wirklich ganz gefährlich, wenn wir in unserem Leben an einen Punkt kommen, wo wir Gottes eindringliches Reden in unser Herz, wenn wir das ignorieren, dann begeben wir uns in eine Phase unseres Herzens, wo es sich verhärtet. Und das war ja auch immer wieder im Volk Israel zu merken. Deswegen auch immer wieder der Zuruf in der Heiligen Schrift, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie das Volk Israel das in Meriba gemacht hat. Und das ist mein Gebet auch für mich jedes Mal, wenn ich Bibel lese. Manches ist einfach unbequem. Und du wirst mir zustimmen, dass du, wenn du manches liest und manches hörst, auch in der Predigt, da sagst du, das ist mir unbequem. Das passt mir eigentlich nicht. Das will ich nicht. Was hat er überhaupt für ein Recht, mir das zu sagen? Ja, vielleicht so wie der Jerobeam. Ja, was bildet er sich ein, mir das jetzt zu sagen? Und dann sind wir geneigt zu sagen, nee. Das will ich nicht, das mache ich nicht. Und in dem Moment schiebe ich das Wort Gottes weg, was der Herr gesandt hat, um in diesem Moment vielleicht in mein Herz zu sprechen. Und dann schiebe ich es weg und dann wird mein Herz in diesem Moment zumindest hart. Wir wissen auch, was mit dem Pharao passierte. Er wurde mehrmals gerufen und er verhärtete sein Herz. Immer und immer wieder. Und dann gibt es eine Stelle, wo es heißt, dass er nicht mehr umkehren konnte, weil Gott sein Herz verhärtet hat. Und das ist die Folge, wenn jemand immer Gottes Rufen hört und er achtet nicht darauf, dann verhärtet er sein Herz und irgendwann ist die Möglichkeit vorbei, dass er umkehren kann. Und dann wird Gott sein Herz zumachen. Es ist dicht. Es ist dicht. Wir haben in unserer Arbeit, in unserer missionarischen Arbeit vor Ort, haben wir ein paar Personen, wo wir sagen, die kommen jetzt 2 Jahre auch zu den evangelistischen Gottesdiensten. Die heißen auch Leuchtturm, die sind einmal im Monat. Und da sind zumindest 2 fallen mir jetzt ein, 2 Frauen, die jetzt 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre schon in unser Café kommen, was wir einmal die Woche geöffnet haben in unserem Ort. Also ein missionarisches Café haben wir in unserem Ort, was wir offen haben für alle möglichen Leute. Und die auch in diesen Leuchtturmgottesdienst kommen. Und du hast den Eindruck, sie haben in aller Deutlichkeit so oft Evangelium gehört. Aber aus menschlicher Sicht, es ist zu. Das Herz ist dicht. Nichts passiert da. Und wenn du ein Gespräch anfangen willst mit dieser einen jüngeren Frau noch, Mitte 40, das ist kaum möglich, über Jesus zu reden. Über den Glauben zu reden. Sie kommt jeden Monat, sie kommt jede Woche ins Café. Sie wird von Gott gezogen, das wissen wir ja, aus unserer Sicht merken wir das, dass Gott sie dahin zieht. Aber sobald du anfängst zu reden über den Glauben, ist das wie eingemauert, wie zugemauert, das Herz. Und ich weiß nicht, ob sie in ihrem Leben schon sehr oft von Gott gehört hat, vielleicht in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Vielleicht hat sie eine Oma gehabt, die für sie gebetet hat. Oder die ihr aus der Bibel vorgelesen hat, als sie Kind war. Und jedes Mal, wenn ich das von mir weise, jedes Mal wird mein Herz, kommt eine weitere Schicht der Verstockung auf mein Herz. Und irgendwann kannst du nicht mehr umkehren. Deswegen sagt die Bibel immer heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Und das hat im übertragenen Sinn dieser Mann Gottes auch gemacht. Und was war die Reaktion? Die Reaktion war, der König, der Jerobeam, er reagierte genau gegenteilig, als es eigentlich zu seinem Heil notwendig war. Er tickte aus, er schrie herum, packt ihn. Habe ich gerade schon versucht zu erklären, was das bedeutet. Er wollte ihn offensichtlich töten. Gott griff ein, seine Hand verdorrte, Vers 4. Die hat er gegen ihn ausgestreckt. Dieses gegen ihn ausstrecken, das ist ja auch ein Sinnbild. Du bist dran, dich greife ich mir. Das machst du nicht mit mir. Und Gott griff ein, indem er die Hand starr machte, den Arm starr machte. Was das jetzt konkret gewesen ist, das wird uns auch nicht gesagt. Aber Gott griff ein. Und wir haben das Thema 3 Prinzipien des Feindes, wie er dich zu Fall bringen will. Und jetzt schauen wir uns das erste Prinzip hier an in diesem Text. Das ist das erste Prinzip des Feindes, um diesen Mann Gottes niederzustrecken oder mundtot zu machen. Er tritt auf als Löwe. Als Löwe. Er brüllt, packt ihn. Der Löwe tritt auf wie ein brüllender Löwe. Er sucht, wen er verschlingen kann, sagt Petrus. Das ist das erste Prinzip, wie er auftritt. Und das ist das erste Prinzip, wie der Teufel auch dir begegnet, wenn du für ihn unterwegs bist. Oder wenn du, egal in welchem Bereich, für Gott leben willst, ob das in deiner Ehe ist, ob du die Eheprinzipien der Bibel leben willst oder ob du die Prinzipien der Erziehung der Bibel leben willst und umsetzen willst oder ob du am Arbeitsplatz für Jesus leben möchtest und ihn ehren möchtest oder ob du in der Gemeinde, in der Gemeinschaft für ihn arbeitest und dienen möchtest, ist immer das gleiche Prinzip. Er wird kommen und er wird sich als ein Löwe vor dich hinstellen und dich einschüchtern. Er wird das versuchen. Er wird ja einreden, nach den biblischen Prinzipien kannst du heute keine Ehe mehr führen. Da wirst du ausgelacht. Und die Regierung sagt ja auch, du kannst nach der Bibel heute deine Kinder nicht mehr erziehen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und er schüchtert uns ein, indem uns Leute auslachen, indem uns Leute meiden. Das sind alles diese Taktiken des Feindes zusammengefasst. Er tritt auf wie ein brüllender Löwe. Er sucht, wen er verschlingen kann. Hat er dich vielleicht verschlungen in einem Moment, wo er vor dir stand und dich angebrüllt hat? Bist du eingeschüchtert worden? Bist du schon mal eingeschüchtert worden, weil du für Jesus unterwegs warst? Bestimmt. Wenn du für ihn unterwegs bist, wenn du Salz sein willst und Licht sein willst, dann wirst du es zweifelsfrei erlebt haben, wie er gegen dich angetreten ist. Und wie dieser Löwe sprichwörtlich oder im übertragenen Sinn vor dir stand und wie er dich angebrüllt hat und du dich zurückgezogen hast vielleicht. Das ist das Erste, was er hier gemacht hat bei diesem Mann Gottes. Und was ist passiert? Gott griff ein. Und das darf ich auch ganz fest in meinem Herzen oder du in deinem Herzen bewahren. Gott wird für dich kämpfen. Das hat er zu Mose gesagt, das sagt er im Neuen Testament. Gott wird für dich kämpfen. Wenn du für ihn leben willst, wenn du ihn an die erste Stelle in deinem Leben setzt, egal in welchem Bereich das ist, er wird für dich kämpfen. Denn es gibt einen größeren Löwen. Der hat diesen Löwen besiegt, den Löwen aus dem Stamm Juda, Jesus Christus. Wenn du auf seiner Seite stehst, dann wird er für dich kämpfen, wird er für dich eintreten. Und was macht dieser Mann Gottes? Er lässt sich nicht einschüchtern. Er wusste das. Er heißt nicht umsonst Mann Gottes oder Frau Gottes. Ja? Wenn du ein Mann Gottes bist, der Jesus nachfolgen will, dann bist du jemand, der Jesus in seinem Leben an die erste Stelle setzt, der ihn liebt und der ihm nachfolgen möchte. Wenn du eine Frau bist, bist du eine Frau Gottes, die das auch so macht. Und dieser Mann Gottes, der hat sich nicht einschüchtern lassen. Und jetzt zeigt der Feind seine zweite Seite, sein zweites Prinzip. Schauen wir mal weiter. Vers 6. Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes. Er hat jetzt seine verdorrte Hand oder seine steife Hand, seinen Arm, den er nicht mehr an sich ziehen konnte. Offensichtlich hat er gebrüllt, packt ihn und er musste so bleiben, für einen Moment zumindest. Und jetzt tritt er auf einmal ganz anders auf, dieser König. Ganz anders. Vers 6, da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes, besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bete für mich. Bete für mich. Interessant. Er hatte ja seinen eigenen Gottesdienst eigentlich. Na gut, bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und der Mann Gottes besänftigte das Angesicht des Herrn und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben. Und sie wurde wie vorher. Also es war eine spontane Heilung, kann man sagen, zu damaliger Zeit. Gott heilte spontan, nicht über einen langen Zeitraum, sondern sofort. Und der Arm wurde dem König wiedergegeben. Und jetzt achten wir mal auf die Tonlage. Jetzt im Vers 7 zeigt der König auf einmal ein ganz anderes Gesicht. Und das ist auch genau das gleiche Gesicht, was der Feind auch aufsetzt, wenn er bei dir als Löwe keinen Erfolg hat. Dann zeigt er sich nämlich als, ich bitte euch mal um Hilfe, als was zeigt er sich noch? Schaut mal rein. Oder lesen wir mal in Vers 7. Der König redete zum Mann Gottes Folgendes. Komm mit mir in mein Haus und stärke dich. Und ich will dir ein Geschenk geben. Das ist die Schlange. Nicht der Löwe. Jetzt kommt die Schlange. Die Schlange, die ihn verführen will. Jetzt bäumt sich nicht mehr das Raubtier auf vor ihm. Sondern jetzt kommt hinterrücks die Schlange gekrochen und will ihn verführen. Und er sagt sogar, ich würde dir die Hälfte des Hauses geben. Der Mann Gottes hat das so erkannt, ja, da steht in Vers 8 dann, dass er auf keinen Fall das geben oder nehmen würde, dieses Geschenk. Und ich glaube, das ist eine ganz raffinierte Art und Weise, wie der Feind auch heute vorgeht als Schlange. In Ländern, wo wirklich aktiv Verfolgung betrieben wird, dort sehen wir mehr, wie der Feind als Löwe auftritt, wie er wirklich sehr brutal ist und wie unsere Geschwister in Lagern sitzen müssen, in Gefängnissen sitzen oder ermordet werden. Das ist das furchtbare Auftreten des Löwen. Aber in unseren Gefilden hier in Europa, in der Wohlstandswelt, benutzt er meist dieses zweite Gesicht. Und das dritte, da kommen wir dann gleich noch drauf. Das zweite, der Verführung der Schlange. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass die Bibel Wahrheit ist, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat? Sollte Gott wirklich gesagt haben, Gott hat Mann und Frau geschaffen? Sollte Gott wirklich gesagt haben, die Ehe nach der Bibel besteht aus einem Mann und einer Frau? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass das Opfer am Kreuz notwendig war, wirklich notwendig war, hat Gott nicht auch andere Mittel? Ist er wirklich angewiesen auf das Opfer Jesu, seines Sohnes? Ist er nicht so allmächtig, dass er doch eigentlich dieses Opfer gar nicht braucht? Sollte Gott das wirklich alles gesagt haben? Oder kann man das vielleicht auch aus der historisch-kritischen Sicht doch anders sehen und auch anders machen? Eine andere Theologie formulieren, die ein bisschen ja, mehr die anderen mit ins Boot nimmt alle, die ein bisschen offenherziger ist, die andere Religionen nicht ausgrenzt und so weiter und so weiter. Ist das wirklich alles notwendig? Oder kann man das nicht einfach alles auch anders sehen? So ein bisschen oberflächlicher und so einfach chilliger, entspannter? Das ist das, womit der Feind heute hauptsächlich oder momentan in den letzten Jahrzehnten, wollen wir behaupten, doch agiert in unseren Ländern, in Europa. USA ist noch nicht ganz so schlimm, aber das ist auch, sind auch sehr viele Dinge, die ja jetzt Umwälzungen, die da passieren und so in den wirklichen bibeltreuen Gemeinden und Kirchen. Das ist die Art und Weise, wie der Feind jetzt hier vorgeht, als zweite Masche sozusagen, um diesen Mann doch noch zu verführen. Und der Mann Gottes wäre nicht Mann Gottes, wenn er auch das nicht durchschaut hätte. Und ich glaube, dass du auch Manns genug bist oder Frau genug bist, um die Dinge zu erkennen. Wenn du die Bibel liest, dann fällt dir das auf. Dann fällt dir vieles auf, was nicht hinhaut, was nicht zusammenpasst. Und wir können nicht einfach das zusammenzimmern, was nicht zusammenpasst nach der Schrift. Das geht nicht. Und es fällt dir bestimmt auf. Aber du hast es erlebt. Auch hier, wenn du dem Herrn treu sein willst, dann wirst du merken, wie er dich versucht zu umgarnen. Wie er dir versucht, Geschenke zu machen. Das ist ja Bestechungsgeschenk, was wir hier sehen. So, und was passiert? Das Gleiche. Er sagt, der Mann Gottes reagiert. Nein. Vers 8, Vers 9. In Vers 10 ging er schließlich. Er argumentierte, nein, ich kann nicht hier bleiben. Gott hat mir aufgetragen, ich darf nicht in egal welchem Haus, ich darf nicht bleiben. Ich darf hier nichts essen, ich darf hier nichts trinken, ich habe meinen Auftrag zu erfüllen und dann soll ich zurückgehen. Und das tat er. Er ging auf einem anderen Weg fort. Es ist, lohnt sich mal, diesen Vers 10 nur mal zu vergleichen mit anderen Bibelstellen. Es gibt ein paar andere Stellen in der Heiligen Schrift, wo Gott auch sagte, tue etwas und dann geh auf einem anderen Weg zurück. Das Bekannteste ist wahrscheinlich bei der Weihnachtsgeschichte, dass die Weisen aus dem Morgenland kamen. Sie gingen zum Geburtsort Jesu und dann gingen sie, hat Gott ihnen gesagt, auf einem anderen Weg zurück. Finden wir auch an anderen Stellen noch. Es ist manchmal, wie Gott es sagt, so soll es getan werden. Nicht, dass wir fragen, warum, weshalb, wieso. Nein, weil Gott es gesagt hat. Auch wenn es uns jetzt nicht einleuchtet. Aber Gott weiß, dass wenn du den gleichen Weg zurückgehst, im übertragenen Sinn, lauert vielleicht der Löwe genau dort hinter der Ecke. Deswegen schickt er dich da lang und nicht dort lang. Und das wusste der Mann. Und er ging an einem anderen Weg zurück. Und dann passiert etwas, was ich sehr ungehörig finde. Du vielleicht auch. Ein alter Prophet, Vers 11, wohnte in Bethel. Bethel heißt übrigens Haus Gottes. Und seine Söhne haben das alles mitbekommen, was da passiert ist, auf dem Altar und mit dem Arm und mit dem Propheten und mit dem Mann Gottes und mit Jerobeam, dem König und was da alles da so, was da entstanden ist, was da für ein Tumult gewesen ist dort. Und berichteten das dem alten Propheten. Da sagte der Vater dann zu seinen Söhnen, Vers 12, oder erkundigte sich, wo ist er langgegangen, wo hält er sich auf, wo ist dieser Mann Gottes? Und die Söhne berichteten ihm das, sein Esel wurde gesattelt, Vers 13, sie sattelten ihn und er bestieg ihn. Und dann folgte er diesem Mann Gottes, Vers 14, und fand ihn unter der Terebinte sitzen. Der Mann Gottes war erschöpft. Er ruhte sich aus. Hast du schon mal erlebt, dass du K.O. warst? Bestimmt. Kaputt. Von der Arbeit. Oder egal von was, du bist einfach kaputt. Bist geschafft. Dein Körper ist ausgelaugt. Und meistens ist es so, dass das zusammenhängt. Ja? Geistliches Ausgelaugtsein hängt sehr oft mit körperlichem Ausgelaugtsein zusammen und umgedreht. Jetzt können wir uns vorstellen, was dieser Mann Gottes aus Juda, was der erstmal für einen Weg hatte, was der für einen Dienst hatte, was der für einen Gegenwind hatte, wie er Gottes Wirken erlebt hat, wie ihn das mental ausgelaugt hat. So, dann kommt er jetzt, will nach Hause gehen und muss sich erstmal ausruhen und setzt sich unter die Terebinte. Und ist jetzt in diesem Moment, und das sehen wir, sehr anfällig für Versuchung. Vielleicht hast du das in deinem Leben auch bemerkt. Und es ist, musst du aufpassen, da muss ich auch aufpassen, sehr, und du auch. Es ist ein geistliches, ist so eine geistliche Regel, wenn du erschöpft bist, wenn du K.O. bist, körperlich oder mental, auf solche Momente wartet der Feind. Und er steht an der Ecke, er guckt um die Ecke und beobachtet dich. Und er sieht und er merkt, wann du mental nicht auf der Höhe bist. Und dort setzt er an. Dort will er dich kriegen. Also achte darauf, was du dir, wenn du mental, wenn du körperlich K.O. bist oder mental K.O. bist, achte darauf, wenn du am Computer sitzt, wo du aufklickst. Ich habe ein paar Gespräche schon gehabt, die das gesagt haben. Die haben in solchen Schwächephasen, sind die auf nicht gute Seiten im Internet gegangen. Weil sie geistlich nicht auf der Höhe waren. Weil sie gerade total K.O. waren. Das ist nur ein Beispiel. Da gibt es ja tausend andere Beispiele auch. Oder wie du in einer Kaputtheitsphase mit deinen Ängsten, deinen Liebsten umgehst. Da vergreifst du dich vielleicht schnell mal im Ton, weil du so gestresst bist. Pass da auf. In solchen Phasen will dich der Feind kriegen. Und genau das versucht er hier. Und jetzt tritt er als, jetzt zeigt er sein drittes Prinzip, wie er diesen Mann zu Fall bringen wollte, diesen Mann Gottes und wie er auch mich oder dich zu Fall bringen will. Und das ist das dritte Prinzip, mit dem er arbeitet. Ich möchte es bewusst so formulieren, er arbeitet als falscher Prophet. Wir haben ja einen Mann im Nordreich, der nennt sich Prophet und ist wahr ein Prophet, ohne Frage. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich über diesen Text nachdachte, warum hat dieser Mann nicht diesen falschen Gottesdienst angesprochen, als er dort gelebt hat, im Umfeld von Jerobeam? Ja, weil er sich halt angepasst hat und so weiter und so weiter. Weil er in Anpassung lebte, weil er seine Ruhe haben wollte, weil er sich ja gleich gemacht hat mit diesen Dingen. Und war trotzdem ein Prophet. Und er agiert hier in diesem Moment als ein falscher Prophet. Er findet diesen Mann und der Feind nutzt diesen Propheten, diesen alten Propheten für seine Zwecke. Er nutzt die Schwäche des Mannes Gottes aus und er lässt sich breitschlagen, er lässt sich verleiten, er lässt die Anfechtung zu und lässt sich verführen und geht mit in das Haus dieses alten Propheten im Nordreich. Obwohl er wusste, Gott hat zu mir gesagt, tu deinen Auftrag und dann geh auf einem anderen Weg zurück. Vers 15, komm mit mir in mein Haus und iss Brot. Da hat er noch eingewendet, Vers 16, ich kann nicht. Nein, ich kann nicht. Und dann fängt dieser falsche Prophet an zu lügen. Und er sagt, ich bin auch ein Prophet. Vers 18. Und ein Engel hat mir gesagt, du sollst mit mir mitkommen. Was sagt denn Paulus im Galaterbrief? Selbst wenn ein Engel kommt und behauptet, und er sagt euch etwas, Gott hat mich gesandt, und es ist etwas anderes, als ihr von Gott aus der Bibel wisst, der ist verflucht. Müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Egal, was es ist, wenn es die Bibel nicht sagt oder wenn es die Bibel anders sagt, ist es falsch. Egal, was es ist. Ich weiß, du machst ja damit nicht unbedingt nur Freunde in dieser Ansicht. Aber du hast den größten Freund auf deiner Seite. Deinen Herrn. Deinen Retter, deinen Erlöser, Jesus Christus. Und der Mann lässt sich jetzt breitschlagen, er geht mit. Und dann haben wir, und das finde ich wunderbar, diesen Nachsatz in Vers 18. Weil sonst könnte man wirklich, ich habe da auch schon teilweise Auslegungen gehört, die haben jetzt diesen Mann Gottes sehr in schlechtes Licht gerückt und diesen alten Propheten als hingestellt, der das Richtige gemacht hat. Aber da haben wir diesen Nachsatz in Vers 18. Spätestens dann müssen alle Alarmglocken angehen. Denn es heißt, er belog ihn aber. Spätestens dann. Und dann ging er zurück in sein Haus mit und trank Wasser und so weiter. Und dann geschah etwas, was total grotesk ist. Total grotesk. Die Geschichte habe ich gelesen vorhin. Und auf einmal wird dieser verführerische Prophet noch zum Ankläger gegen diesen Mann Gottes aus Juda und stellt sich hin und sagt, sag's in meinen Worten, siehst du, das ist der Typ, der hat nicht auf Gott gehört. Ich sag mal, hallo, wie kann denn das sein? Der hat den doch selber gerade verführt und belogen und jetzt stellt er sich hin und sagt, schaut den mal an, der hat nie auf Gott gehört. Das passiert dem jetzt, weil er nicht auf Gott gehört hat. Ja, hallo? Wie verkommen muss ein Menschenherz sein? Aber das steckt auch in uns drin. Die Hände in Unschuld zu waschen, etwas verbockt zu haben und dann zu sagen, nee, das ist der gewesen. Das steckt in uns drin. Also, ich nehme diesen alten Propheten hier nicht in Schutz. Das ist hochgradig falsch, was der gemacht hat. Aber wir sehen, was auch in unseren Herzen steckt. Ja, um unsere eigene Haut zu retten, machen wir vieles. Oder würden wir vieles tun. So, und dann passiert dieses Furchtbare. Das ist der Prophet, der macht sich dann auf den Weg. Er zog fort, Vers 24. Und ein Löwe findet ihn auf dem Weg und tötet ihn. Interessant, ein Löwe. Hat ihn der Feind jetzt doch gehabt? Ist der Feind trotzdem stark? Ist am Ende trotzdem stärker vielleicht? Mm-mm. Ein Löwe, ein Esel und eine Leiche. Männer kommen vorbei, Vers 25, und sehen das, was auf dem Weg da passiert ist, dass der hingestreckt liegt, der Löwe daneben steht. Interessant, der Löwe hat ihn nicht gefressen. Er stand einfach nur da. Das muss ein sehr seltsames Bild gewesen sein. Der Mann Gottes lag auf dem Fußboden, auf dem staubigen Weg da. Der Esel stand daneben und der Löwe stand daneben. Was bedeutet das? Möchte ich nicht darauf eingehen jetzt. Es lohnt sich aber auch darüber nachzudenken. Aber interessant ist diese Dreistigkeit, Vers 26 auch, als der Prophet, der ihn von dem Weg zurückgeführt hatte, das hörte, sagte er, das ist der Mann Gottes, der gegen den Befehl des Herrn widerspenstig gewesen ist. Ja, was war der denn? Was war der denn? Der lebte angepasst und hat einen echten Mann Gottes verführt. Ja, und dann ist dieses Prozedere in Gang gesetzt worden. Die Leiche wurde gefunden, die Leiche wurde begraben. Es wurde eine Totenklage angeklagt oder angestimmt. Oh, mein Bruder. Vers 30. Ach, mein Bruder. Und hier möchte ich vorsichtig sagen, und damit möchte ich dann auch zum Ende kommen gleich, wir müssen und du musst in letzter Instanz auf das hören, was Gott dir sagt. Denn auch jemand, der sich auch Christ nennt, kann sich sehr, sehr gewaltig täuschen oder kann andere widrige Motive haben, die dich letztendlich vom Weg abbringen. Guter Rat ist teuer und wichtig. Und Ratschläge in einer Gemeinde und untereinander sind so wichtig. Ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig da auch beratschlagen. Aber wenn du an jemanden gerätst, der ist wie dieser alte Prophet, der angepasst lebt, der von sich behauptet, Christ zu sein, aber er nimmt das alles nicht so genau in seinem Leben, von dem würde ich an deiner Stelle keinen Ratschlag annehmen, wie du dein Leben gestalten sollst, was Nachfolge betrifft. Denn der führt dich im schlimmsten Fall wirklich weg vom Herrn. Das haben wir alles schon erlebt. Kann ich euch auch Beispiele erzählen. Das heißt, in letzter Instanz musst du auf das hören, was die Heilige Schrift dir sagt. Musst du unbedingt. Weil wenn jemand anderes dir einen Ratschlag geben möchte, der nicht im Willen Gottes ist in diesem Moment, wird er sich täuschen und wird dich wegführen von dem, was Gott dir gesagt hat. Höre auf Ratschläge, die andere dir sagen. Unbedingt. Aber prüfe das am Wort Gottes. Und in letzter Instanz musst du auf Gott hören und das tun, was er dir sagt. Und er spricht durch sein Wort zu dir, indem du es liest, indem du darüber betest, indem du Anwendungen ziehst auf dein Leben, indem er dir Dinge aufs Herz legt, indem er dein Gewissen anspricht, indem er dir Türen öffnet. Viele Missionswerke werden heute nie da, wenn diese Gründer, das waren meistens einzelne Leute, wenn diese Gründer nicht auf das gehört hätten, was Gott zu ihnen gesagt hätte, sondern auf das gehört hätten, was Menschen zu ihnen gesagt hätten, wären viele Werke nicht existent heute. Noch viele Gemeinden nicht da, viele Ortsgemeinden. Das waren mutige Männer und Frauen Gottes, die bereit waren, in letzter Instanz wirklich nur auf das zu hören, was Jesus sagt in seinem Wort. Und abschließend möchte ich mit der Frage: Gab es nicht eine andere Möglichkeit, als diesen Mann Gottes vom Löwen töten zu lassen? Ich habe mich das wirklich gefragt. Musste das wirklich sein? Ich habe keine Antwort gefunden auf die Frage. Ich habe keine Antwort auf die Frage gefunden, ob es nicht eine andere Möglichkeit gegeben hätte, diesen Mann Gottes zu sagen: Hier hast du jetzt, bist du schwach geworden und bist in Sünde gefallen. Ich habe keine Antwort gefunden, aber mir ist ein Prinzip deutlich geworden, was die Heilige Schrift sagt, was sie lehrt. Nämlich: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Prinzip, was wir hier finden, ist, wir erkennen, wie schwerwiegend Sünde wiegt, auch unter Kindern Gottes. Und dass wir uns durch unseren Dienst, und sei ich noch so ein Mann Gottes wie der, nicht annehmbarer machen kann vor Gott. Ich bin angenommen durch das ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi, was er am Kreuz für mich getan hat. Nicht durch Werke, weder vor meiner Bekehrung noch nach meiner Bekehrung. Auch ein noch so gottesfürchtiges Leben macht mich niemals annehmbarer vor Gott. Niemals. Wir sind angenommen. Mehr geht nicht. Ja, wir sind Kinder Gottes. Mehr geht nicht. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, Epheser 1,3. Mehr geht nicht. Und ich kann mir das nicht noch mehr verdienen. Da ist ja wieder Werkegerechtigkeit im Spiel. Das Prinzip ist mir deutlich geworden hier. Wie schwer Sünde wiegt. Und dass Gott darüber nicht hinwegsehen kann. Und das zeigt uns, dass wir allein durch die Gerechtigkeit Jesu gerettet sind. Denn wenn es danach geht, wenn dieses Prinzip hier angewendet wird in meinem Leben, wie hier bei diesem Mann Gottes, ich wäre schon lange nicht mehr am Leben wahrscheinlich. Und du auch nicht. Aber Jesus hat deine Sünde und meine Sünde am Kreuz bezahlt. Und das sehen wir hier. Du trägst den Mantel der Gerechtigkeit, weil Jesus dein Kleid der Ungerechtigkeit ans Kreuz getragen hat. Und deswegen schlägt Gott nicht mit Eisenbahnschienen drein, wenn du jetzt sündigst, sondern vergibt dir, weil er es am Kreuz für dich schon getragen hat, dieses schlimme, schwere Gericht, sein Blut für dich vergossen hat, geschrien hat: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der einzige Grund, warum wir am Leben bleiben können, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Das ist mir bewusst geworden, als ich mir die Frage stellte: Gab es nicht einen anderen Weg, diesen Mann hier in die Zucht Gottes zu nehmen, weil er hier der Verführung verfiel? Es zeigt, wie schwer meine Sünde wiegt vor Gott und wie froh ich sein kann, dass Jesus Christus mein Mittler ist zwischen mir und dem heiligen Gott und dass er mich nicht verdammt, mich nicht verstößt, wenn ich einen Fehler mache, sondern dass ich angenommen bin bei ihm und dass ich, wenn mir Dinge klar werden, um Vergebung beten darf und dass das alles getan ist am Kreuz, als er ausrief: Es ist vollbracht. Ich soll nicht mutwillig sündigen, nein. Aber wenn es mir bewusst wird, darf ich zu ihm kommen, als sein Kind. Er schickt mich nicht fort, er schaut mich nicht grimmig an. Er schaut nicht, er verbirgt sich nicht hinter der Wolke, wie Luther das gedacht hat, und wartet darauf, dass er mir eins drüber zimmern kann. Nein, nein. ist ein liebender, gnädiger, barmherziger, aber auch ein heiliger und gerechter Gott. Und hat alles getan, damit du ein Leben führen kannst, was dein Herz zur Ruhe bringt. Das möchte ich am Schluss wirklich noch gesagt haben, dass wenn dein Herz aufgebracht ist und wenn du so manche Versuchung hast, durch den Löwen, durch die Schlange oder durch den falschen Propheten, flüchte dich zu ihm in die rettenden Arme Jesu. Lass uns beten, wollen wir aufstehen. Geliebter Vater im Himmel, wir wollen dir danken für deine große Güte. Wir danken dir für diese Begebenheit und wir danken dir auch, dass sie in unser Leben spricht. Obwohl sie so alt ist, hat sie uns so viel zu sagen für unseren Leben, unseren Lebensalltag. Wir danken dir, dass du möchtest, dass wir Männer und Frauen Gottes sind, mutig für dich unterwegs sind, die Salz sind, die Licht sind. Und wir beten darum, dass du uns dazu machst, dass du uns ja immer wieder zu solchen Menschen machst, die deinen Namen nach außen tragen. Und du siehst, wir haben zu kämpfen. Es ist wirklich schwer. Und es wird auch schwerer, dir nachzufolgen. Wir haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Ja, der Feind tobt, er kommt als Löwe und er kommt auch als Schlange und er kommt auch als falscher Prophet. Wir danken dir, dass du uns warnst in deinem Wort und dass du uns auch den Ausweg jeweils zeigst. Danke, Herr Jesus, dass wir dich haben. Und so möchte ich dir danken für dein Wort und möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier, dass du ihn segnest, dass du uns alle segnest, dass du dein Angesicht über uns leuchten lässt und dass du uns Frieden gibst, den wir so dringend brauchen. Den Frieden am Kreuz, den hast du vollbracht. Und du willst uns auch diesen Alltagsfrieden geben dadurch. Danke, dass wir uns mit unseren Beschwernissen, unseren Nöten, unseren Anfechtungen zu dir flüchten dürfen. Und danke, dass deine Arme offen stehen für uns jederzeit. Danke dafür. Amen.